Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 103. Da erweiterten sich ihre Augen, ihr Blick war groß und voll auf ihn gerichtet, und in tieferem Tone als gewöhnlich antwortete sie: »O mein Herr, ich kann auch ernsthaft sein.«
»Darf ich das glauben?«
Sie nickte ihm freundlich zu und sagte: »Glauben Sie es, ich kann sehr, sehr ernst sein, nämlich dann, wenn es wirklich gilt, ernst zu sein.«
»Wenn das ist, so erfüllen Sie mir eine einzige Bitte.«
»Welche?«
»Seien Sie auch jetzt einmal ernst, Mademoiselle Hedwig.«
»Ist denn das so sehr notwendig?«
»Ja, ich versichere es Ihnen.«
»Nun gut, so will ich Ihnen diese Bitte erfüllen.«
»Warum sagten Sie vorhin, dass Sie um mich keine Sorge haben würden?«
Jetzt war sie es, welche ihr Händchen auf seinen Arm legte. »Ich will ernst sein, sehr ernst«, sagte sie, »und dennoch muss ich Sie abermals einen Bär nennen. Überlegen Sie sich doch meine Worte. Sind Sie denn nicht ein klein wenig Logiker?«
Er schüttelte langsam und zweifelnd den Kopf, indem er antwortete: »Ich wollte, ich könnte Sie verstehen und begreifen.«
»So bin ich wahrhaftig gezwungen, mich Ihnen verständlich zu machen? Wissen Sie, um wen man Sorge hat?«
»Nun?«
»Um Kinder.«
»Ah!«
»Ja, um Kinder, um unsichere und unzuverlässige Personen. Ich weiß nicht, ob ich recht habe und ob ich mich richtig ausgedrückt, aber um Personen, denen man ein volles Vertrauen schenkt, die man achtet oder hochachtet, kann man sich nicht sorgen.«
»Aber das Weib eines Kriegers, der im Felde ist.«
»Ist das Sorge, was sie fühlt? Ist es nicht vielmehr Angst?«
»Mag sein, aber Sie sorgen sich nicht um jemand, den Sie achten und dem Sie vertrauen?«
»Das habe ich gesagt.«
»Auch nicht um jemand, den Sie lieben?«
Da zog sie ihre Hand wieder von seinem Arme und antwortete: »Sie fragen zu viel, Monsieur.« Er haschte ihr Händchen wieder, hielt es fest und fuhr fort:
»So sagen Sie wenigstens, ob Sie bereits jemanden kennen, um den Sie sich nicht sorgen, weil Sie ihn lieben.«
Da glitt ihr gewöhnliches, schalkhaftes Lächeln wieder über ihr Gesicht. »Ja«, antwortete sie in versicherndem Tone. Er schien fast zu erschrocken und fragte leise und stockend:
»Wer ist das? Wer? Darf ich das erfahren?«
»Ja, mein Herr, es ist ja kein Geheimnis.«
»Nun, wer ist es?«
»Ida, meine Schwester.«
»Donnerf!«
Fast hätte er diesen Fluch ausgestoßen. Er hielt aber die zweite Hälfte desselben glücklich zurück und fuhr fort:
»Mein Gott, Comtesse, wollen Sie mich denn wirklich in Verzweiflung bringen? Ich versichere Ihnen, dass ich Ihre Schwester nicht gemeint habe.«
Da endlich schien sie ihn zu verstehen. Sie machte ein sehr ernsthaftes Gesicht und sagte: »Ah, jetzt erst weiß ich, woran Sie dachten.« Ihre Miene gab ihm Veranlassung, neue Hoffnung zu schöpfen. Darum sagte er zu ihr hinübergeneigt:
»Gott sei Dank, also, gibt es eine solche Person?«
»Ja, Herr Leutnant«, antwortete sie leise und ihm freundlich zunickend.
»Wer ist es?«
»Meine Tante, die Gräfin.«
Das war ihm zu toll. Er öffnete bereits den Mund, um irgendein derbes Wort zu sagen, besann sich aber noch und hielt zurück.
Doch drehte er sich um, um sich von ihr zu entfernen. Sie wollte ihn abermals festhalten, dies gelang ihr aber nicht, und so tat sie, was in diesem Falle am geratensten war. Sie folgte ihm, um an seiner Seite zu den beiden anderen zurückzukehren. Doch während der wenigen langsamen Schritte, die sie bis dahin taten, sagte sie: »Sie zürnen mir?«
»Ja«, antwortete er kurz.
»Habe ich das verdient?«
»Sehr, kommt es.«
»Womit?«
»Ich glaubte, einen Stern in Ihnen zu finden. Sie aber sind der reinste Irrwisch.«
Nur der Ärger hatte vermocht, ihm diese letzten Worte zu entreißen. »Mein Herr, Sie sind wieder und wieder ein Bär«, antwortete sie. »Vielleicht ist ein Irrwisch gerade für einen Bär ein Stern.
Übrigens muss ich Ihnen sagen, dass auch ich höchst zornig auf Sie bin.
Ah, warum?
Sagen Sie, wollen Sie heiraten? Er war ganz verblüfft über diese Frage. Sie hatte er keinesfalls erwartet. Es fiel ihm in der Schnelligkeit keine andere Antwort ein als:
Natürlich werde ich einmal heiraten.
Aber wann?
Zum Teufel, dachte er bei sich im Inneren. Wozu diese nüchternen Fragen?
Laut jedoch antwortete er ebenso nüchtern:
Sobald mein Beruf und die Verhältnisse es erlauben, Mademoiselle.
So haben Sie also mit Ihrem Berufe und mit den Verhältnissen zu rechnen?
Leider.
Oh weh, ich beklage ein jedes Herz, welches zu rechnen hat.
Beklagen Sie auch das meinige?
Vielleicht mehr als jedes andere.
Mehr? Wohl, weil es umsonst rechnet und fühlt.
Nein, sondern weil ich wünsche, dass es fühlen dürfte, ohne zu rechnen.
Ja, die Damen hassen gewöhnlich das Rechnen.
Ich nicht. Ich halte es für ein angenehmes Turnen des Geistes.
So möchte ich Sie bitten, mir beizustehen.
Im Rechnen?
Ja.
Gut, hier meine Hand. Wir wollen miteinander berechnen. Die Ansprüche Ihres Berufes und die Gunst oder Ungunst der Verhältnisse.
Bis wie lange?
Bis wir ein gutes Fazit erreichen.
Und dieses Fazit heißt?
Schon wieder ein Bär. Man darf nicht mit den Pranken dreinschlagen.
Verzeihung, aber ehe wir das Fazit erlangen, könnte das Irrlicht verlöschen.
Oder doch zeigen, dass es kein Irrlicht, sondern ein Stern sei.
Aber nicht für mich.
Für wen sonst?
Für einen anderen.
Sie waren während der wenigen Schritte, welche Sie zu tun hatten, einige Male halten geblieben. Auch jetzt blieb Hedwig stehen und sagte: Warum glauben Sie das?
Weil es so die Natur des Irrlichtes ist.
Aber es ist ja ein Stern, und Sie wissen, dass ein jeder Stern treu und unverdrossen um einen anderen kreist. Haben Sie denn nie Vertrauen?
Mein Gott, wer kann Vertrauen haben, wenn man nie ein Wort hört, welches so ernst ist, dass man darauf bauen könnte?
Da trat sie ganz nahe zu ihm heran, ergriff seine Hand und sagte: Ist Hedwig ein Wort?
Ja, ein Name.
Bauen Sie auf dieses Wort. Ein besseres, festeres und sichereres kann ich Ihnen nicht sagen. Dann trat sie von ihm hinweg und begab sich nach dem Fenster, an welchem Ida mit Gebhard gestanden hatte, und zwar so vertieft in ihre Unterhaltung, dass sie auf Hedwig und Kunz gar keine Aufmerksamkeit gerichtet hatten. Vorhin, gerade als Hedwig nach der Entfernung der Gräfin sich vom Stuhle erhoben hatte, um an das Piano zu treten, hatte sich Ida dem Fenster genähert, wie um irgendetwas in einem dort stehenden Stichkörbchen zu suchen. Da Gebhard sich nun allein am Tische befunden hatte, war er ihr langsam gefolgt. Sie hörte das Nahen seines leisen Schrittes und wendete sich langsam zu ihm um. »Herr Leutnant«, sagte sie, »glauben Sie, dass es mir erst in diesem Augenblicke einfällt, dass ich beinahe einen Raub an Ihnen begangen hätte?« Er wusste, was sie meinte. Als die Gräfin das Bild seiner Mutter betrachtet gehabt hatte, hatte sie dasselbe an Ida als derjenigen, der es von ihm anvertraut worden war, zurückgegeben. Das schöne Mädchen hatte es spielend in der Hand behalten. Spielend hatte sie es im Laufe der Unterhaltung an ihre eigene Uhrkette genestelt und später nicht wieder daran gedacht. Erst jetzt war es ihr wieder eingefallen. »Ja, einen Raub, einen großen Raub haben Sie an mir begangen«, antwortete er, indem er neben sie in die Fensternische trat, in welcher sie stand. Sie wurden beide von den Gardinen so verdeckt, dass sie von der Schwester und Goldberg gar nicht gesehen werden konnten. Bei dieser Antwort errötete Ida. »Ich habe es vergessen«, meinte sie verlegen. »Hätte Tante nicht während des Soupers ihre Gegenwart gewünscht, so wären sie gegangen und ich hätte das Kleinod zurückbehalten, ganz ohne Absicht.« »Ich wäre wiedergekommen und hätte es von Ihnen zurückerhalten«, antwortete er. »Aber, Fräulein, ich meine einen anderen Raub.« Einen anderen? Ich habe keine Ahnung.« Sie hatte mit gedämpfter Stimme gesprochen. War es infolge einer leisen Ahnung, trotzdem sie behauptete, nichts zu ahnen? »Sie ahnen es nicht, Comtesse? Ahnungslosigkeit ist in vielen Fällen ein sehr beneideter Zustand, und so will ich Ihnen denselben nicht stören.« »Oh nein, Monsieur«, entgegnete sie schnell, »habe ich ein Unrecht an Ihnen begangen, so bitte ich Sie um Verzeihung und um Mitteilung desselben.«
»Unrecht«, sagte er, »oh nein, tausendmal nein. Bitte, Mademoiselle, geben Sie mir einmal Ihr Händchen.«
Sie reichte ihm vertrauensvoll ihre Rechte dar. Er ergriff dieselbe und sagte, »So, diese Hand muss ich Ihnen drücken, voll inniger Dankbarkeit, dass Sie mir an einem Augenblicke zu Hilfe kam, an welchem ich schon alles verloren gab.« Sie gab ihm ihre Hand und antwortete, »Sie haben einen vollständigen Sieg errungen, Herr von Königsau.«
»Oh, nur durch Ihr rechtzeitiges Einschreiten.«
»Ich tat nur, was mir mein Herz gebot. Tante hatte ein großes Unrecht gegen Sie begangen. Wie freut es mich, dass Sie Ihre Meinung so schnell geändert hat. Sie hasst leider die Deutschen und die Offiziere, oder vielmehr den Stand der Letzteren.«
»Warum, mein Fräulein?«
»Sie ist leidenschaftliche Französin.«
»Und da, meinen Sie, müsse sie die Deutschen hassen?«
»Nicht meine Meinung ist es, sondern die Ihrige, mein Herr.«
»Sie würden also keinen hassen, aus dem einzigen Grunde, dass er ein Deutscher ist?«
»Nein, nie. Sie haben mir vielmehr ganz aus der Seele gesprochen, als Sie jenes schöne Gebot des Erlösers erwähnten und die Stimme des Herzens, welche...«
Sie stockte. Dachte sie, zu viel gesagt oder überhaupt ein Gebiet berührt zu haben, welches zu betreten sie keine Berechtigung hatte? Er hielt ihr Händchen noch immer in der seinigen. Sie machte nicht die leiseste Anstrengung, es ihm zu entziehen. Es war beiden, als ob es sein müsse und nicht anders sein könne. Ein süßer Schauer durchrieselte ihren Körper, als sie jetzt von ihm einen leisen Fingerdruck fühlte und dann die Worte hörte. Die Stimme des Herzens, welche?
»Oh, bitte, fahren Sie fort.« »Nein, nein, ich weiß es nicht«, flüsterte sie verlegen.
»Ich glaube es Ihnen«, antwortete er zart, »aber ich wusste es nicht, bin aber so glücklich, es erfahren zu haben.« Es war ihm, als ob er ein ganz, ganz wenig bemerkbares Zucken ihrer Hand empfinde. War das infolge seiner Worte? Er konnte dies nicht erfahren, denn sie brachte ein anderes Thema, indem sie fragte. »Sie erzählten von jener bösen Hiebwunde, welche Ihr Papa empfangen hat. Leidet er noch jetzt daran?«
»Sie verursacht ihm zuweilen Schmerzen.« »Wie leid, wie sehr leid mir das tut. Ihr Vater muss ein außerordentlich angelegter Charakter sein.«
»Ich bin allerdings überzeugt, dass er schnell Karriere gemacht hätte, wenn jene Verwundung nicht dazwischen gekommen wäre.«
»Das ist lebhaft zu bedauern. Glauben Sie, dass ich Ihre Eltern persönlich kenne?«
»Wie, in Wirklichkeit? Persönlich?« fragte er, in höchstem Grade überrascht.
Ein leises Lächeln glitt über ihre schönen, sanften Züge. »Ich bitte es nicht ganz so wirklich zu nehmen«, sagte sie. »Sie sind ein sehr guter Erzähler. Sie schildern so lebhaft und anschaulich, dass man die Personen, von denen Sie sprachen, gewissermaßen vor sich sieht und so lieb gewinnt. Das ist es, was ich sagen wollte, und so habe ich es gemeint.«
»Sie haben meine Eltern lieb?«
»Ja, wer könnte das Bild Ihrer Mama sehen, ohne ihr die wärmste, vollste Sympathie zuzuwenden? Und derjenige, dem sie sich für das Leben anvertraut hat, muss ihrer würdig sein.« Wie wohl taten diese Worte dem Leutnant. Sie liebte seinen Vater und seine Mutter. War er nicht berechtigt, folgendermaßen weiterzuschließen? »Sie liebt meinen Vater, weil er der Mutter würdig ist. Nach den Gesetzen der Natur und Erfahrung werde ich der Eltern nicht unwert sein. Folglich kann auch mir ihre Liebe zu eigen werden.« Sie fuhr fort, Ihr Vater ist ein sehr mutiger, sogar verwegener Mann gewesen. Ich bin überzeugt, dass Sie sein Ebenbild sind.
Woher vermuten Sie das? Fragte er.
Es ist keine Vermutung, sondern Überzeugung. Wer in die Sahara geht, der hat ein mutiges Herz. Und dass Sie ein solches besitzen, haben Sie ja auch heute wiederholt und zu Genüge bewiesen. Werden Sie mir glauben, dass ich für Sie gezittert habe?
Dieses Duells wegen?
Oh nein, Herr Leutnant, sondern der Tante wegen.
Ist sie so schlimm? Fragte er in einem scherzhaften Tone.
Schlimm nicht, aber sehr eigen. Fast befürchtete ich, dass sie dem Diener befehlen werde, sie fortzuführen. Sie hat das bereits öfters getan. Wegen des Duells aber befürchtete ich nicht das Geringste.
Das ist der Beweis, dass auch Sie ein mutiges Herz besitzen.
Oh nein, ich bin im Gegenteil ein ganz und gar zaghaftes Wesen.
Aber, Mademoiselle, ein Duell ist eine sehr ernsthafte Sache.
Ich weiß das, mein Herr.
Man kann verwundet werden.
Leider.
Man kann sogar fallen.
Wie sehr haben Sie recht. Deshalb habe ich auch nie begriffen und verstehen können, dass gewisse Gesellschaftsklassen gezwungen sein sollen, ihre Differenzen auf eine so rohe, meist auch ungerechte Weise beizulegen, während andere Kreise die Wohltat einer geordneten Gesetzgebung genießen. Es mag sein, dass die Angehörigen der ersteren Klasse vielfach von Gebrauch, Herkommen und Vorurteil fortgerissen werden. Aber ich bitte Sie, mir zu sagen, wie anders ich Ihrem Cousin hätte antworten dürfen.
Sie mussten ihn allerdings fordern, um nicht als Feigling zu gelten. Das ist, wie ich gehört habe, in Offizierskreisen die Gepflogenheit.
Es war sogar das Wenigste, was ich tun konnte.
Noch mehr also?
Ja, wäre er mir an einem anderen Orte und nicht in Ihrer Gegenwart in dieser Weise entgegengetreten, so hätte ich ihn an Ort und Stelle, und zwar augenblicklich, persönlich gezüchtigt.
Mon Dieu, rief sie erschrocken, wie gut, dass das nicht stattgefunden hat.
Ich begreife Ihre Rücksicht, mit welcher die Frau Gräfin diese unangenehme Angelegenheit mit Schweigen übergangen hat. Aber aufrichtig muss ich Ihnen gestehen, dass ich diese Ruhe deshalb bewundere, weil es sich dabei doch um einen so nahen Verwandten handelt.
Daran ist nichts zu bewundern, lächelte sie. Ich hörte, dass Sie ein so guter Schütze und Fechter sind.
Oh, das war nur Redensart, die ich in Anwendung brachte, weil Ihr Cousin behauptete, mich in Grund und Boden hauen oder schießen zu wollen.
Und doch weiß ich, dass Sie die Wahrheit gesagt haben. Aber alle Ihre Kunst und Geschicklichkeit wird hier vergeblich sein.
»Ah, Sie meinen, dass mein Gegner mir überlegen ist?«
»Ganz und gar nicht. Ich meine vielmehr, dass das Duell gar nicht stattfinden wird.«
»Ich habe eine andere Überzeugung.«
»Ich spreche aus Erfahrung.«
»So hat der Graf schon einmal oder mehrere Male sich geschlagen?«
»Oh, nicht ein einziges Mal. Er schlägt sich ja überhaupt nie.«
»Aber ich denke, dass Sie aus Erfahrung sprechen.«
Allerdings, er war schon öfters gefordert, hat aber nichts angenommen.
Ah, wissen Sie, dass dies ehrlos ist?
Sie schwieg ein Weilchen und antwortete dann: Sie haben recht, er ist ein großer Feigling. Tante verachtet ihn und wir?
Und Sie? Fragte er, als sie fortzufahren zögerte.
Wir können ihn weder lieben noch anbeten.
Ich werde ihn zwingen, ehrenvoll zu handeln.
Wieso?
Indem ich ihn zwinge, sich mit mir zu schlagen.
Das wird Ihnen auf keinen Fall gelingen.
Dann werde ich Sie, Mademoiselle, wohl niemals wiedersehen dürfen.
Niemals?
Warum? Fragte sie rasch.
Weil ich etwas tun werde, was mir Ihren Zorn zuziehen wird. Dürfen Sie mir dies mitteilen?
Ja, ich will, ich muss es Ihnen sagen. Vielleicht besitzen Sie so einen Einfluss auf Ihren Cousin, das drohende Urteil von ihm abzuwenden.
Ah, Sie machen mich wirklich fürchten.
Er musste leise lächeln, als er ihr mit der Frage antwortete: »So lieben Sie also das Gruseln nicht so wie Komtesse Hedwig?«
»Oh nein, nein, ich fürchte es. Aber welches Urteil droht dem Grafen?«
»Wenn er meine Forderung zurückweist, werde ich ihn öffentlich demütigen.«
»Wirklich?«
»Ja.«
»Muss das denn geschehen?«
»Ja. Wenn ich mich ohne dieses abweisen lasse, würde der Vorwurf der Feigheit auf mich fallen.«